Herr Landammann, meine Damen und Herren Regierungsrat, sehr geschätzte Landrätinnen und Landräte, werte Gäste, sehen wir haben ehemalige Landrätinnen da heute zu Besuch, werte Medienvertreter. Ich habe Ihnen schon einmal erwähnt, also vor 65 Jahren, 1951, ist mein Grossvater Grosslandratspräsident gewesen. Ich habe gedacht, ich gehe mal schauen, was so Fakten sind an 1951. Und ich habe echt gestaunt und ich denke, Sie werden auch noch zu staunen kommen. Also am 1. Januar hat der Regierungsrat das Ergebnis von der Bevölkerung, von der Urner Bevölkerung nach Gemeinden bekannt gegeben. Und das Total hat 38.057 Personen betreut. Isetal hat eine Strasse bekommen von Isleten, von Seedorf auf Isleten. Vorher ist das nur über einen Seeweg erreicht worden. Es hat im August hat die Regierung Kosten an die Lawinenverbauungen in Andermatt unterstützt. Im Betrag von 116.000 Franken hat der Regierungsrat einen außerordentlichen Kantonsbeitrag von 17.400 Franken bewilligt. Und im August haben am Axen Verkehrszählungen stattgefunden. Im September hat man den Gesamtschaden von der Lawinenkatastrophe vom Winter 50/51 auf dem Gebiet vom Kanton Uri ermittelt und die Regierung ist da informiert worden durch die Vormundschafts- und Armendirektion. Die hat das, so hat das dort mal geheissen. Und der Schaden ist 2,274 Millionen gewesen. Und nach Abzug von den Versicherungsleistungen ist für den Kanton Uri 1,974 Millionen Franken Restkosten geblieben. Und der Staat, der durch die Opferwilligkeit der schweizerischen Bevölkerung gedeckt wird. Im Oktober 1951 war die offizielle Übernahme von der Luftseilbahn Brück Riedlig-Biel ins Kinzigpassgebiet. Und die Maul- und Klauenseuche ist ausgebrochen in Seedorf. Im November hat man dann noch das Resultat der Obstbaumzählungen bekannt gegeben. Die haben stattgefunden vom Juli bis im September. Es hat dort mal im Kanton Uri 18.402 Äpfelbäume gehabt. 16.156 Birnbäume, 7.124 Nussbäume, 7.348 Kresebäume, Zwetschgen- und Pflaumenbäume 6.486, 664 Pfirsichbäume, 536 Aprikosenbäume und 353 Quittenbäume, im Gesamten 57.098 Obstbäume ohne Urseretal, Geschene, Wasser und Unterschächen. ich bin also schon noch erstaunt. Ich habe gesucht, geschaut, wie viele Obstbäume wir jetzt haben. Also ich habe die Zahlen nicht gefunden, aber ich bin überzeugt, es sind deutlich weniger, weil wir müssen viel mehr Birnen, Äpfel und Zwetschgen essen. Also, grundsätzlich kann man aber sagen, aus diesen Erörterungen oder aus dieser Statistik, Sorgen haben sie damals wie heute die gleichen gehabt. Es ist nämlich um Finanzen und Verkehr gegangen. Dann kommen wir zu heute. Sie wissen, dass wir heute noch Besuche bekommen vom Kanton Thurgau. Und zwar fühlen sie sich von der Einladung, die wir ihnen geschickt haben, sehr geehrt. Sie kommen nämlich mit einer Delegation von 16 Personen. Und zudem werde ich mir erlauben, die Session heute ein bisschen stark nach der Uhr auszurichten. Am 9:30 wird sich die Ratsleitung mit den Besuchern aus dem Thurgau im Bannersaal zum Kaffee treffen. Die Fraktionspräsidien und die Ratsleitung werden am 5 vor 10 Uhr sich auf den Stegen hier zu einem Fototermin treffen. Am 12 Uhr wird ich die Session für das Mittagessen unterbrechen. Die Ratsleitung und Fraktionspräsidien werden gemeinsam zum Mittagessen gehen. Und am 2 wird die Session fortgesetzt. Jetzt haben Sie noch gesehen, dass auf dem Pult neue Steckdosen sind. Also die werden jetzt daran gedacht, für das, was nennt man dem, das Elektrifizieren von der Reload von den Tablets und so weiter. Mit diesen Informationen erkläre ich die November-Session als eröffnet und gebe die Entschuldigungen bekannt. Ja. Entschuldigt hat sich aus wegen einer beruflichen Weiterbildung der Landrat Rudi Katri von Schattdorf. Aus beruflichen Gründen der Landrat Franz Xaver Arnold aus Altdorf. Aus gesundheitlichen Gründen der Matthias Steinegger. Wir wünschen gute Besserung. Und der Alex Inderkum. Sie haben die Geschäftsliste fristgerecht bekommen. Ich möchte anfragen, sind Wortmeldungen zur Geschäftsliste? Das scheint nicht der Fall zu sein. Damit ist die Geschäftsliste genehmigt. Wir kommen zum Traktandum 1, parlamentarische Vorstöße. Und es sind 10 Vorstöße eingegangen. Und ich rufe die hier nach Eingang jetzt auf. Zuerst ist eine Motion vom Landrat Toni Bürgler für ein zukünftiges... Entschuldigung, was habe ich gesagt? Toni Bürgler. Entschuldigung. Herr Landrat Toni Moser von Bürglen. Motion für ein zukünftiges Wahlsystem für den Urner Landrat. Das ist, wenn man hier so effizient will arbeiten. Herr Moser, Sie haben das Wort.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, derartig naturalisiert bin ich das Bürgle jetzt doch noch nicht. Motion für ein zukunftsfähiges Wahlsystem für den Urner Landrat. Am 12. Oktober von dem Jahr hat die erste öffentlich-rechtliche Abteilung vom Bundesgericht festgestellt, dass geltende Verfahren für die Wahl vom Landrat vom Kanton Uri vor der Bundesverfassung nicht standhalten. Damit müssen die Verfassung vom Kanton und das Gesetz über die verhältnismäßige Wahl vom Urner Landrat vor den nächsten Landratswahlen geändert und den Erfordernissen von der Verfassung, Bundesverfassung angepasst werden. Gestützt auf Artikel 116 von der Geschäftsordnung vom Urner Landrat laden die unten stehenden, die nachfolgenden Landräte, das ist der Landrat Christoph Schielig und meine Person, der Regierungsrat ein, Verfassung vom Kanton Uri und das Gesetz über die Verhältniswahl vom Urner Landrat so zu ändern, dass der Landrat künftig in einem Einheitswahlkreis oder mehrere gemeindeübergreifende Wahlkreise gewählt wird, wo der künftigen Bevölkerungsentwicklung und den Anforderungen von der Bundesverfassung Rechnung trägt. Ich möchte das begründen. Gemäss Bundesgericht sind Wahlkreise für bundesrechtskonforme Proporzwahlen bis auf 2 Wahlkreise, nämlich die von Altdorf und Schattdorf, zu klein, um faire Wahlen zu garantieren. Uns erscheint die Lösung mit einem Einheitswahlkreis oder mehreren Wahlkreisen mit mindestens 9 Landratssitzen mit Blick auf die künftige Entwicklung in Uri die beste Lösung. Lassen Sie mich das begründen. Wahlkreise, in denen es mehr als 10% der Stimmen braucht, damit eine Landratsliste ein Landratsmandat erreichen kann, sind gemäss Bundesgericht nicht zulässig. Damit müssen bundesrechtskonforme Wahlkreise mindestens 9 Sitze umfassen. Grössere und bundesrechtskonforme Wahlkreise haben den Vorteil, dass die Verteilung der Landratssitze auf die einzelnen Wahllisten für die Wählenden verständlicher ist als Verteilung nach einem mathematischen Prinzip, zum Beispiel nach Buckelsheim. Gemäss heutigem Wahlsystem ist jeder Urner Gemeinde ein Landratssitz garantiert. Daraus resultieren die kleinen Einer- und Zweierwahlkreise. Es ist aber absehbar, dass sich die Urner Gemeindestruktur in den nächsten Jahren ändern wird. So zeigen 10 von 20 Urner Gemeinden in den Jahren 2008 bis 2015 eine negative Bevölkerungsentwicklung. In den betreffenden Gemeinden hat die Bevölkerung in diesem Zeitraum um 4-12% abgenommen. Das heisst, in den nächsten Jahren werden sich Gemeinden zusammentun müssen, um ihre Gemeindestrukturen noch zu gewährleisten. Grössere und gemeindeübergreifende Wahlkreise, die deren zu erwartenden Bevölkerungsentwicklung Rechnung tragen, tragen der künftigen Entwicklung der Gemeindestruktur besser Rechnung als die kleinen bisherigen. Gerade die letzten Landratswahlen haben gezeigt, dass in diesen kleinen Majorzwahlkreisen eigentliche Wahlen eher wenig vorkommen. So sind im Frühling 2016 im Majorzwahlkreis genauso viele Kandidatinnen und Kandidaten antreten, wie Sitze vergeben sie sind. Das hat mit eigentlichen Wahlen, Wahl heisst ja eigentlich auch Auswahl, wenig zu tun. Grössere, bundesrechtskonforme Wahlkreise würden zweifellos dem Defizit abhelfen und Landratswahlen auch in kleinen Gemeinden beleben. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Besten Dank, Herr Landrat Moser von Bürglen. Wir kommen zur zweiten Motion zur Verwendung vom Bilanz. Überschuss, Erstunterzeichner Christian Arnold, Seedorf. Darf ich Sie bitten?
Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, im Namen der SVP-Fraktion tue ich mit dem Zweitunterzeichner Christian Schauer aus Erschfeld zur Verwendung des Bilanzüberschusses eine Motion einreichen. Ausgangslage, der Kantonsrechnung 2015 weist im Eigenkapital einen Bilanzüberschuss von 218 Millionen Franken aus. In der Finanzlehre redet man dabei vom Eigenkapital im engeren Sinn. Der Bilanzüberschuss pro Kopf von der Bevölkerung beträgt damit 6.087 Franken. Im Vergleich mit den Kantonen von der Innerschweiz zeigt es, dass der Kanton Uri in Sachen Bilanzüberschuss gemessen pro Kopf von der Bevölkerung einsame Spitzen ist. Ein Vergleich mit den Zentralschweizer Kantonen ergibt folgendes Bild. Uri hat pro Kopf 6.100 Franken, Obalden 3.900. Dabei ist zu erwähnen, dass Obalden eine Vorfinanzierung hat von 40 Millionen, ausgewiesen in der Bilanz. Zug 2.200 Franken, Luzern 2.000, Nidwalden 1.300 und Schweiz 500 Franken pro Kopf von der Bevölkerung. Im Handbuch von der Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren, Seite 110, ist zum Bilanzüberschuss Folgendes zu lesen. Es sollte ausreichend freie verfügbare Reserven vorhanden sein, um die Defizite eines konjunkturellen Tiefs ausgleichen zu können. Es sollte mindestens rund 12% vom laufenden Aufwand als Zielgrösse für einen Bilanzüberschuss vorhanden sein, um eine finanzielle Durchstrecke durchzuhalten. Aus den Empfehlungen von der Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren kann die Schlussfolgerung gezogen werden, dass der Bilanzüberschuss in erster Linie zur Deckung von einem konjunkturellen Defizit dienen soll. In konjunkturellen guten Zeiten soll der Bilanzüberschuss wieder auf eine finanzpolitisch vernünftige Grösse angehäuft werden. Ein strukturelles Defizit ist immer zu verhindern. Bilanzüberschuss in Uri. Der Kanton Uri weist einen Bilanzüberschuss, wie eingangs erwähnt, rund 219 Millionen Franken aus. Das entspricht einem Eigenkapitaldeckungsgrad von rund 73%. Würde man die Empfehlung der Finanzdirektoren als Maßstab nehmen, würde im Kanton Uri ein Bilanzüberschuss von 36 Millionen Franken ausreichen. Selbst wenn man Zielgrösse für den Bilanzüberschuss, der Ertrag der Steuern der juristischen und natürlichen Personen von einem Jahr, das wären rund 71 Millionen Franken, zugrunde legt, ist es unbestritten, dass der Bilanzüberschuss im Kanton Uri überdurchschnittlich hoch ist. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass in den letzten Jahren mehr als 150 Millionen Franken an Steuererträgen auf Vorrat einkassiert worden sind. Reduktion zum Bilanzüberschuss. Ein Abbau vom Bilanzüberschuss erfolgt in der Regel dann, wenn in der Erfolgsrechnung Defizit ausgewiesen wird. Denkbar für einen Abbau vom Bilanzüberschuss ist aber auch eine Bilanzbereinigung. Aufgrund für der Finanzhaushaltverordnung vom Kanton Uri ist es nachhaltiger Abbau vom Bilanzüberschuss durch Defizit zurzeit nicht möglich. Da die Erfolgsrechnung über eine Zeitspanne von 6 Jahren ausgeglichen muss sein und das auch so in der Verfassung geschrieben ist. Das macht auch Sinn, ein strukturelles Defizit immer zu vermeiden. Aber auch in der Verfassung, wie bereits erwähnt, vom Kanton Uri im Artikel 48 festgeschrieben, ist, dass der Finanzhaushalt auf Dauer ausgeglichen muss sein. Aufgrund von dieser Ausgangslage ist klar, dass ein Abbau vom Bilanzüberschuss mit Defizit auf eine finanzpolitische sinnvolle Grösse aufgrund von der rechtlichen Situation gar nicht möglich ist. Allenfalls ist es eben zu prüfen, ob es eine Lösung gibt vom Problem, um allenfalls eine Bilanzbereinigung zu machen. Die beiden Unterzeichneten sind sich bewusst, dass der Bilanzüberschuss, sprich das Eigenkapital im engeren Sinn, für die Steuerung von einem Finanzhaushalt nicht das Hauptkriterium sind. Ebenso unbestritten ist aber, dass es der hohe Bilanzüberschuss finanzpolitisch keinen Sinn macht. Einige Urner Gemeinden haben die bereits eingangs erwähnten Bemerkungen darum in den letzten Jahren bereits gemerkt und zusätzlich Abschreibungen und Vorfinanzierungen vorgenommen. Die Folge davon ist, dass der Bilanzüberschuss in den Rechnungen klein ist. Dafür werden die Erfolgsrechnungen der kommenden Jahre besser abschliessen, weil die Abschreibungen kleiner werden sie. Statt die Steuern zu erheben, wie es der Kanton Uri plant, haben die Gemeinden unter anderem Altdorf, Seedorf und Erschfeld die Steuern sogar senken. Gestützt auf Artikel 116 der Geschäftsordnung vom Urner Landrat wird der Regierungsrat ersucht, am Landrat eine Vorlage zu unterbreiten, wo der Bilanzüberschuss auf eine finanzpolitisch sinnvolle Grösse reduziert werden kann und nötigenfalls eine Anpassung von der Rechtsgrundlage vorzulegen. Ich danke dem Regierungsrat im Namen des Zweitunterzeichners.
Besten Dank, Herr Landrat Arnold. Wir kommen zu einer nächsten Motion von der SVP-Fraktion. Erster Unterzeichner ist der Landrat Christian Schuller Erstfeld zur Motion zur Änderung der Schuldenbremse für die Steuerung des Finanzhaushalts. Herr Landrat Schuller, Sie haben das Wort.
Geschätzte Präsidentin, geschätzte Damen und Herren, ich komme zur Motion Änderung der Schuldenbremse für die Steuerung des Finanzhaushalts. Zur Ausgangslage. Im Artikel 37 der Finanzhaushaltsverordnung ist die Schuldenbremse wie folgt umschrieben. Erstens, das kumulierte Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung hat über 6 Jahre ausgeglichen zu sein. Zweitens, der Selbstfinanzierungsgrad hat im Durchschnitt der 6 Jahren mindestens 80% zu betragen. Drittens, die Nettoschuld beläuft sich maximal auf 100% der Einnahmen aus kantonalen Steuern und Wasserzinsen. Auch auf Dauer ausgeglichene Erfolgsrechnung, sprich kein Defizit, ist eine der wichtigsten finanzpolitischen Zielsetzungen. Eine ausgeglichene Erfolgsrechnung genügt aber nicht, um den in der Finanzhaushaltsverordnung vorgeschriebenen Selbstfinanzierungsgrad von 80% zu erreichen. Vielleicht noch kurz zum Selbstfinanzierungsgrad. Die Kennzahl geht an, weil ein Anteil der Kanton zur Finanzierung von seinen Investitionen zur Verfügung hat. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, ich bitte der Weibel kurz eine Folie aufzulegen. Man sieht dort in der ersten Spalte die Selbstfinanzierung mit dem Ertragsüberschuss. In der zweiten Spalte sieht man den Ertragsüberschuss von den jeweiligen Jahren. Und in der letzten Spalte sieht man eigentlich, wie die Selbstfinanzierung gewesen wäre bei einer ausgeglichenen Rechnung. Man sieht darauf, dass der Durchschnitt von der Selbstfinanzierung bei einer ausgeglichenen Rechnung während der letzten 6 Jahre rund 13 Millionen war. Daraus ist ersichtlich, dass bei jährlichen Nettoinvestitionen von mehr als 20 Millionen Franken ein Selbstfinanzierungsgrad von 80% nicht hat erreicht werden können. Für die nächsten Jahre hat der Kanton Uri grosse Investitionen geplant. Die Verwirklichung von diesen Grossprojekten ist für die Entwicklung für den Kanton Uri von zentraler Bedeutung. Die Nettoinvestitionen der nächsten 6 Jahre werden im Durchschnitt voraussichtlich mehr als 25 Millionen Franken pro Jahr betragen. Es stellt sich deshalb die Grundsatzfrage, ob die Steuerung der künftigen Nettolast ungeachtet von der Höhe der Verschuldung über einen Selbstfinanzierungsgrad erfolgen soll. Das hat nämlich zur Folge, dass trotz der ausgezeichneten Vermögenslage die grossen strategischen Investitionen auf die lange Bank geschoben werden müssten. Da der Kanton Uri per 31. Dezember 2015 über ein Nettovermögen 2 von rund 92,7 Millionen Franken oder etwas über 2500 Franken pro Kopf der Bevölkerung verfügt, wäre eine solche Finanzpolitik kaum nachvollziehbar. Wenn man die Empfehlungen von der Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren betreffend der Schuldenbegrenzung studiert, stellt man fest, dass Finanzdirektoren eine Steuerung der Schuldenbegrenzung mittels Selbstfinanzierungsgrad erst aber eine gewisse Höhe der Verschuldung vorschlägt. Im Musterfinanzhaushaltsgesetz schlägt die kantonale Finanzdirektor folgende Formulierung vor. Die Zunahme des Fremdkapitals aus der Investitionstätigkeit ist zu begrenzen. Der Selbstfinanzierungsgrad der Nettoinvestitionen muss im Budget mindestens 80% betragen, wenn der Nettoverschuldungsquotient, Klammern auf, Fremdkapital abzüglich Finanzvermögen bezogen auf den Fiskalertrag, Klammern zu, mehr als 200% beträgt. Es ist klar, der Vorschlag von der Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren muss nicht eins zu eins übernommen werden. Aber die Stossrichtung stimmt. Es ist deshalb betreffend der Schuldenbegrenzung eine Lösung anzustreben, die auf teurer Verhältnis zugeschnitten ist. Kommen wir zum Antrag. Gestützt auf Artikel 115 und folgende von der Geschäftsordnung vom Landrat wird der Regierungsrat ersucht, dem Landrat eine Änderung der Finanzhaushaltsverordnung betreffend Schuldenbegrenzung im Sinn von vorstehenden Darlegungen vorzuschlagen. Die Schuldenbremse muss mindestens so weit gelockert werden, dass in den nächsten Jahren die Verwirklichung von den strategisch dringend notwendigen Investitionen wie geplant in Angriff genommen werden kann. Ich danke dem Regierungsrat auch im Namen des Zweitunterzeichner Christian Arnold. Besten Dank.
Besten Dank, Landrat Schuller. Die nächste Motion kommt von der Finanzkommission und wird vorgetragen vom FiKo-Präsident Landrat Georg Simme-Realp. Sie haben das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren. Ich komme zu einer Motion von der Finanzkommission, die wir dann miteinander beschlossen haben. Und ich werde es im Namen von der Finanzkommission vortragen. Zweiter Unterzeichner ist der Christian Arnold. Ausgangslage und Begründung, also es geht um Motion Stärkung der Unabhängigkeit und Selbstständigkeit der Finanzkontrolle. Die Finanzkontrolle vom Kanton Uri ist das Fachorgan von der Finanzaufsicht, fachlich unabhängig und administrativ der Finanzdirektion unterstellt. Sie steht am Landrat für seine Oberaufsicht über die Verwaltung sowie am Regierungsrat und der Finanzdirektion für die laufende Verwaltungskontrolle zur Verfügung. Das ist in der Finanzhaushaltsverordnung so geregelt. Die administrative Unterstellung von der Finanzkontrolle und der Finanzdirektion sowie auch der Umstand, dass die Finanzkontrolle über den direkten Verkehr zwischen der landrätlichen Kommissionen und ihrer Finanzdirektion zu orientieren hat, sowie auch die Regelung, dass die Finanzkontrolle für einen Kontrollauftrag, wo besondere Fachkenntnisse erforderlich sind, nur mit dem Einverständnis der Finanzdirektion Sachverständige beiziehen kann, tut die Unabhängigkeit in Wirklichkeit ein bisschen einschränken und auch die Selbstständigkeit von dieser Finanzkontrolle ist erheblich eingeschränkt. Die genannten Umstände haben in der letzten Zeit mehrmals zu Diskussionen zwischen der Finanzkontrolle und der Finanzdirektion geführt. Diskussionen sind auch zum Teil in die Finanzkommission eingetragen worden. Ein Vergleich mit diversen anderen Kantonen ergibt, dass die Selbstständigkeit in der gesetzlichen Grundlage, in der die Aufgabe der Finanzkontrolle geregelt ist, explizit definiert ist. In Artikel 83 Absatz 1 der Urner Finanzhaushaltsverordnung fehlt die Erwähnung von der Selbstständigkeit. Es ist nur von der fachlichen Unabhängigkeit und der administrativen Unterstellung und der Finanzdirektion tritt. Finanzkontrolle soll dazu ihr Budget künftig direkt am Landrat im Rahmen des Kantonsbudgets vorlegen können. In vielen anderen Kantonen ist die Finanzkontrolle administrativ nicht an der Finanzdirektion, sondern an der Staatskanzlei, zum Beispiel im Kanton Luzern, Obwalden, Glarus, unterstellt. Zudem ist in den meisten Kantonen der direkte Kontakt zwischen der Parlamentskommission und der Finanzkontrolle ohne Orientierung von einer regierungsrätlichen Direktion möglich. Durch die definierte Selbstständigkeit ist es der Finanzkontrolle von anderen Kantonen möglich, ohne Einverständnis von einer regierungsrätlichen Direktion externe Gutachter beizuziehen. Eine weitere Problematik von der Finanzkontrolle ist der Umstand, dass in den letzten Jahren immer mehr von der Finanzdirektion für die Kontrolle von der Rechnungswesen von der Gemeinden, insbesondere vom Steuerbezug, hinzugezogen worden ist. Gemäss dem Reglement über das Rechnungswesen der Einwohnergemeinden prüft die Finanzkontrolle den Bezug von der Kantons- und Gemeindesteuern sowie die rechtzeitige Ablieferung der Kantonssteuern. In den meisten Kantonen werden diese Aufgaben durch Mitarbeiter der Finanzdirektion wahrgenommen und nicht durch die Finanzkontrolle. Die gesetzliche Grundlage für die Kontrolle der Gemeindefinanzen ist deshalb zu überprüfen und das ist zu klären, ob die Kontrolle durch die Finanzdirektion oder durch Finanzkontrolle erfolgen sollen. Wenn bei Revisionsbemerkungen Differenzen zwischen einer regierungsleitlichen Direktion und der Finanzkontrolle bestehen, entscheidet gemäß Artikel 87 Absatz 2 FHV der Regierungsrat abschließend darüber. Rein von der Logik her soll aber die Oberaufsicht, somit der Landrat bzw. die entsprechende Kommission, über derige Differenzen zwischen Exekutive und der Kontrollbehörde entscheiden und nicht die Exekutive selber. Ich komme zu den Anträgen. Gestützt auf Artikel 116 der Geschäftsordnung des Landrats wird der Regierungsrat beauftragt, dem Landrat eine Änderung der Finanzhaushaltsverordnung vorzulegen mit den folgenden Vorgaben. Erstens, die Selbstständigkeit der Finanzkontrolle ist explizit in der Finanzhaushaltsverordnung zu erwähnen und die Finanzkontrolle soll das Recht erhalten, ihr Budget direkt dem Landrat vorzulegen. Zweitens, die Finanzkontrolle ist künftig... ja, bei 10 Vorstellungen muss man ein bisschen vorwärts machen, oder? Die Finanzkontrolle ist künftig administrativ der Staatskanzlei anzugliedern. Drittens, die Finanzkontrolle soll künftig ohne Einverständnis im Rahmen ihres Budgets externe Gutachter hinzuziehen können. Viertens, der direkte Verkehr zwischen landrätlichen Kommission und der Finanzkontrolle ist künftig nicht mehr einer regierungsrätlichen Direktion zu rapportieren. Fünftens, die gesetzliche Grundlage für die Kontrolle der Gemeindefinanzen ist zu überprüfen. Und sechstens, strittige Revisionsbemerkung zwischen Finanzkontrolle und der regierungsrätlichen Direktionen soll künftig die Finanzkommission des Landrats letztinstanzlich entscheiden. Damit hat ich geschlossen.
Besten Dank, Herr Landrat Simme. Es ist jetzt noch abzuwägen, ob alle, die das Votum gehört haben, auch noch einmal mit hören. Wir kommen zu einer parlamentarischen Empfehlung vom Landrat Loretz von Andermatt zur verbesserten Verfügbarkeit von der MGB-Strecke Andermatt Disentis.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Parlamentarische Empfehlung zur verbesserten Verfügbarkeit von der MGB-Strecke Andermatt-Disentis. Ausgangslage. Für die Finanzierung der Bahninfrastruktur will der Bundesrat in den nächsten 4 Jahren, also von 2017 bis 2020, insgesamt 13,2 Milliarden Franken zur Verfügung stellen. Damit werden die Kosten gedeckt, die die Einnahmen aus den Trassenpreisen übersteigen. 4,9 Milliarden sind für die Leistungsvereinbarungen mit den Privatbahnen bestimmt. 200 Millionen Franken sind als Option vorgesehen. Damit können bei Bedarf zusätzliche Mittel an Bahnen ausgezahlt werden. Weitere 500 Millionen sind als Reserve für unvorhersehbare Ausgaben eingestellt, wie zum Beispiel grössere Schäden durch Naturereignisse oder allfällige Mehraufwendungen für die Fahrbahn. Die Gelder stammen alle aus dem Bahninfrastrukturfonds vom Bund. Am 25. September 2009 haben sich die Ratspräsidien von der Kanton Uri, Graubünden, auf der Oberalp zu einem freundschaftlichen Kontaktaustausch getroffen. Dabei ist die Oberalp-Erklärung verabschiedet worden. Ein Punkt von dieser Erklärung betrifft die mittel- und langfristigen Verkehrsverbindungen. Zitat: Die von den Regierungen von beiden Kantonen ergriffenen Bestrebungen bezüglich der Abklärung von einer idealen, ganzjährigen Schienenverbindung werden vollumfänglich unterstützt. Die Ratspräsidien sind der Auffassung, dass ideale Verbindungen auf Schienen, Strasse und weiteren Transportanlagen das Rückgrat vom Projekt Gotardo darstellen. Zitat Ende. In der Zwischenzeit haben sich die Regionen Ursere und Surselva verändert und insbesondere die touristische Entwicklung ist weiter fortgeschritten. Das andere Mal liegen Bewilligungen für den Bau von weiteren Skiinfrastrukturanlagen vor. Auf dem Nätschen, der Haltestelle zwischen der Andermatt und dem Oberalppass, befindet sich ein neuer Bahnhof im Bau und wird mit der Gondelbahn für den Skibetrieb verbunden. Auf der Oberalp wird der neu erstellte Skilift ab Wintersaison 2016-2017 in Betrieb genommen. Die Matterhorn-Gotthardbahn, MGB, positioniert den Glacier Express als Premiumprodukt neu am Markt und hat ihn deshalb in eine eigenständige Firma überführt. Die Wichtigkeit der Achse Andermatt-Disentis ist zu wenig berücksichtigt. Die Sicherheit ist zwar gewährleistet, die Verfügbarkeit jedoch nicht immer gegeben. Für die Tourismusentwicklung von beiden Regionen muss die Verfügbarkeit aber zwingend verbessert werden. Die jetzige Situation ist für den Tourismus image-schädigend. Die Andermatt-Sedrun-Sportbahnen ASS ist ein sehr wichtiger Partner für die Bahnverbindung zwischen Andermatt-Sedrun und Disentis. Im Moment ist Matterhorn-Gotthardbahn das einzige Transportmittel für die Verbindung zwischen Nätschen und Oberalppass. Zudem ist das Angebot der MGB in allen Skipässen inbegriffen. Die Wirtschaftlichkeit der MGB kann durch eine verbesserte Verfügbarkeit gesteigert werden. Dabei ist zwingend vorzusehen, dass auch der Autoverlad Andermatt-Sedrun beibehalten und ausgebaut wird. Die wichtigen Anliegen haben die Parlamentsvertreter der Regionen Urseren und zur Selva gemeinsam bearbeitet und legen den Regierungen in Graubünden und Uri folgende parlamentarische Empfehlung vor. Gemäss Artikel 123 der Geschäftsordnung fordern wir deshalb den Regierungsrat vom Kanton Uri auf, beim Bundesamt für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation, UVEC, namentlich beim Bundesamt für Verkehr, BAV, zusätzliche finanzielle Mittel für den Ausbau der Bahnstrecke Andermatt-Disentis für eine bessere Verfügbarkeit anzufordern. Folgende Punkte müssen dabei berücksichtigt werden. Die Korridorplanung Uri-Graubünden muss in der Gesamtheit beurteilt werden. Der Investitionsbedarf soll aufgezeigt werden und die Finanzplanung und die Umsetzung müssen in Zusammenarbeit mit dem Bund bearbeitet werden. Danke dem Regierungsrat für die parlamentarische Empfehlung dahingehend bearbeitet und bei den zuständigen Bundesstellen die finanziellen Mittel einfordert. Ein Dank geht auch an die zweite Unterzeichnerin, Frau Landratspräsidentin Frieda Steffen, und Ihnen danke ich für die Aufmerksamkeit.
Besten Dank, Herr Landrat Loretz. Dann kommen wir zu den Interpellationen. Die erste Interpellation kommt vom Landrat Adriano Brandi Altdorf zur Datensicherheit der kantonalen Verwaltung. Herr Landrat Brandi, Sie haben das Wort.
Frau Präsidentin, geschätzte Damen und Herren, seit meiner ersten Session und dem ersten Einloggen ins WLAN und ins Extranet habe ich mich gefragt, wie echt die Verbindungen, wie sicher echt die sind. Der Austausch von Daten auf elektronischem Weg wird weiter zunehmen und in diesem Zusammenhang auch kriminelle Aktivitäten, um an Informationen und Passwörter zu kommen. Fast wöchentlich liest man von Angriffen auf Server von öffentlichen Verwaltungen, Banken, Industriebetrieb, soziale Medien und so weiter. Mit dieser Interpellation bitte ich, zusammen mit dem zweiten Unterzeichner Marco Rulven, den Regierungsrat folgende Fragen zu beantworten. Erstens, wie schützt sich die kantonale Verwaltung vor Angriff aus dem Netz? Zweitens, wie wird sichergestellt, dass die IT-Sicherheit höchstmögliches Niveau und Qualität hat und auch laufend aktualisiert wird? Drittens, sind in der Vergangenheit spezialisierte Firmen beauftragt worden, Sicherheitstesten, indem man sie probieren ins System einzudringen? Viertens, ist in Erwägung gezogen worden, für das WLAN- und Extranet-Login ein zweistufiges Authentisierungsverfahren mit PIN-Code per SMS einzuführen? Besten Dank im Voraus für die Beantwortung der Fragen.
Besten Dank, Herr Landrat Brandi. Wir kommen zu einer weiteren Interpellation von Landrat Thomas Huwiler-Altdorf zu möglichen Poststellenschliessungen in Uri. Herr Landrat Huwiler, Sie haben das Wort.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Am 26. Oktober 2016 hat die Post mitgeteilt, dass sie 500 bis 600 Poststellen zumachen will. Für die Schliessungspläne will sie auch die Kantonsregierungen einspannen. Die Gespräche finden demnächst statt. Grund für die Gespräche dürfte sein, dass die Post immer mehr Schwierigkeiten hat, Poststellenschliessungen durchzusetzen, weil der Widerstand in der Bevölkerung und der Gemeinde grösser wird. Mit grosser Wahrscheinlichkeit zeichnet sich ein Feilschen zwischen den Kantonen und den Gemeinden um die verbleibenden Poststellen ab. Das wird mit Sicherheit Spannungen geben. Die von der Post favorisierte Agenturlösung ist aber kein Ersatz für eine klassische Poststelle. Postagenturen können aktuell unter anderem kein Nachnamengeschäft und Barauszahlungen über 500 Franken tätigen oder keine Gerichtsurkunden und Betreibungsurkunden aushändigen. Kontoeröffnungen und Identifikationen, zum Beispiel für eine Kontoeröffnung, sind auch nicht möglich. Massenversände von Geschäftskunden und Vereinen, Promopost und unadressierte Mailings sind ebenfalls nicht vorgesehen. Gemäss Artikel 127 von der Geschäftsordnung bitte ich den Regierungsrat, die folgenden Fragen zu beantworten. Erstens, ist der Regierungsrat bereit, sich gegen vorgesehene Poststellenschliessungen zu wehren, wenn sie zu einem Abbau vom Service Public in der Gemeinde führen? Zweitens, werden die betroffenen Gemeinden frühzeitig in den Prozess eingebunden, um nicht vor vollendete Tatsachen gestellt zu werden? Wenn ja, wie? Drittens, weiss der Regierungsrat, welche Poststellen geschlossen werden sollen? Viertens, sind von den Schliessungen auch Ausbildungsplätze betroffen? Fünftens, weiss die Regierung, welches Poststellennetzsystem für Uri vorgesehen ist? Und sechstens, wird die Post Arbeitgeberin von dieser neuen Agentur sein? Ich danke dem Regierungsrat auch im Namen der zweiten Unterzeichnerin Silvia Leubli für die Beantwortung und Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Danke.
Besten Dank, Herr Landrat Huwiler. Die nächste Interpellation kommt von der Landrätin Claudia Giesler. Sie haben das Wort.
Geschätzte Frau Präsidentin, geschätzte Damen und Herren, zusammen mit der Landratskollegin Bernadette Arnold und den Landratskollegen Alois Arnold 1965, Bernhard Epp, Hans-Ueli Giesler und Toni Moser reichen Interpellationen. Am 18. Oktober 2015 haben 52,7% der Urner Stimmbevölkerung Ja zum Rahmenkredit für das Strassenbauprogramm Periode 2015 bis 2020 gesagt. Mit den Bauarbeiten für die West-Ost-Verbindungsstrasse WOF soll 2017-2018 angefangen werden. Die Eröffnung ist auf das Jahr 2020 geplant. In einer Medienmitteilung von den Direktionen vom Kanton Uri vom 28. Oktober 2016 ist zu lesen, dass die Planung Knotenschächen etabliert wird und die öffentliche Ausschreibung der Ingenieurarbeiten für den Kreisel Schächen und die dazugehörigen Strassenanpassungen läuft. Weiter heisst es, dass parallel nach Möglichkeiten gesucht werden, wie sich die Verkehrssicherheit für Velofahrer und Schulkinder im Bereich Schägenbrück zu finanziell tragbaren Kosten verbessern lässt. In diesem Zusammenhang stellen sich einige Fragen. Gestützt auf Artikel 127 und folgende von der Geschäftsordnung vom Urner Landrat wird der Regierungsrat ersucht, die folgenden Fragen zu beantworten. Welche Gewichtung überkommt der Langsamverkehr bei der aktuellen Planung im Bereich Knotenschächen? Überkommt der Langsamverkehr und der motorisierte Individualverkehr auf dem Streckenabschnitt Knotenschächen bis Kreiselkollegi bei der Planung der Strasseninfrastruktur und der Finanzierung der Kosten trotz Etappierung die gleichen Prioritäten? Welche Kosten sind vor der Abstimmung berechnet worden? Und wie berechnet sich heute die Kosten für die geplanten baulichen Vorhaben im Bereich Schächenbrück? Muss aufgrund der Medienmitteilung angenommen werden, dass als Kostengrund die Verkehrssicherheit für einen Langsamverkehr vernachlässigt wird? Sind oder werden an der im Bericht und Antrag vom Regierungsrat an Landrat vom 30. September 2014 und 31. März 2015 vorgelegten Linienführung der West-Ost-Verbindungsstrasse vom Kreiselweisshaus Ost bis zum Knoten Schächen Korrekturen vorgenommen? Wenn ja, welche? Welche Abweichungen von der Abstimmungsbotschaft vom 18. Oktober 2015, Beschluss über den Rahmenkredit für das Strassenbauprogramm, Periode 2015 bis 2020, Umsetzung von der West-Ost-Verbindung, sind bisher und werden bis zur Fertigstellung von der WOF noch vorgenommen? Bisher ist jeweils von einem Tempo-60-Regime gewesen. Hat das noch Gültigkeit oder liegt Grund vor, von diesem Regime abzuweichen? Die Gemeinden Altdorf, Birgl und Schattdorf haben mit dem Kanton Uri, vertreten durch die Baudirektion, eine Vereinbarung betreffs regionales Verkehrskonzept unter das Rheinstal und Umsetzung der flankierenden Massnahmen in den Siedlungszentren unterzeichnet. Die Projektorganisation sieht eine strategische Projektsteuerung, paritätisch durch je ein, zwei Mitglieder vom Regierungsrat und vom Gemeinderat, und eine operative Projektleitung mit mindestens zwei, höchstens drei Mitgliedern vom Kanton und der Gemeinde vor. Wie hat sich bisher die Zusammenarbeit gestaltet? Am Regierungsrat wird im Voraus für die Beantwortung der Fragen gedankt.
Besten Dank, Frau Landrätin Giesler. Die nächste Interpellation hat auch das Thema Verkehr zum ist das Thema. Sie wird vortragen vom Landrat Bernhard Epp. Interpellation anlässlich der Landratssitzung vom 16. November in Sachen Tempo-30-Zone auf der Klausenstrasse in Bürglen. Herr Landrat Epp, Sie haben das Wort.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, wie sicherlich bereits schon mehrfach aus der Presse entnommen war, ist der Kanton Uri auf die Fährung beziehungsweise im Dorf Kernbirgl auf einer Tempo-30-Zone. Der Gemeinderat weist, dass die Einfährung im Zusammenhang mit der Umsetzung von der Tempo-30-Zone auf diversen siedlungsorientierten Gemeindestrassen. Der Kanton Uri seinerseits, vertreten durch die Baudirektion, unterstützt den Birgler Gemeinderat in diesem Vorgehen. Gegen die Einfährung der Tempo-30-Zone ist verschiedentlich Beschwerde eingereicht worden. Der Regierungsrat hat vor kurzer Zeit alle abgewiesen. In der Zwischenzeit ist ein Teil der Beschwerdeführer als Verwaltungsgerichtsbeschwerde als Obergericht vom Kanton Uri gelangt. Das im Rechtsmittelverfahren voraussichtlich noch einige Zeit andauern wird. Der Gemeinderat Birgl hat als Begehren, er soll auf Wunsch von der Einfährung auf Tempo 30 auf der Kleusenstrasse nur mal auf Zweckmässigkeit überprüfen, aus formellen Gründen nicht behandelt. Im Weiteren hat der Kanton Uri bzw. die Baudirektion für diese Frage zuständig erklärt. Sowohl der Gemeinderat Birgl als auch die Baudirektion halten im Moment an der Tempo 30 fest. 970 Personen, vor allem aus der Gemeinde Birgl, Spieringen und Unterschächen, haben sich zu einer Interessengemeinschaft zusammengeschlossen und verfolgen das Ziel, die Tempo-30-Zone zu verhindern. Auch der TCS Uri stellt sich gegen die Führung der Tempo-30. Die Baudirektion und der Gemeinderat stützen sich vor allem auf ein Verkehrsgutachten, das zum Schluss kommt, mit der Tempo-30-Zone Gänge für Verkehrssicherheit im Dorfzentrum Bürgle verbessert werden. Diese Meinung ist umstritten und die Gegner der Einfährung der Tempo-30-Zone sind der Ansicht, man könnte die Verkehrssicherheit mit anderen geeigneten Massnahmen wie Versetzen von Fussgängerstreifen, Optimieren von Sichtweiten sowie Abbringen von zusätzlichen Markierungen und Signalisation verbessern. Auch die Reduktion von einer Höchstgeschwindigkeit auf 40 ist eine Option, wobei ein entsprechender in der Zwischenzeit durchgeführten Versuchen viel zu kurz war, und um definitive Aussagen zu machen. Mit der Einführung von der Tempo 30 ändert sich das Verkehrsregime. Insbesondere die Fussgänger hätten die Möglichkeit, auf dem betroffenen Bereich die Strasse zu überqueren. Das insbesondere zwischen Frühling und Herbst problematisch, da sich auf der Kleisenstrasse auch um eine Passstrasse mit regem Durchgangsverkehr handelt. Ebenfalls dient die Kleisenstrasse zur Erschliessung der Gemeinde Spieringen und Unterschächen und gilt als verkehrsorientiert. Auf verkehrsorientierten Strassen gilt in der Regel 50 oder allenfalls Tempo 40. Hingegen ist die Einführung einer Tempo 30-Zone unüblich. Zum heutigen Zeitpunkt ist festzustellen, dass seitens von der Baudirektion oder auch vom Gemeinderat Birkla auf die zahlreichen Bedenken und kritischen Stimmen kaum eingegangen wird. Wegen dem ist es Zeit, mit dem vorliegenden Interpellation einige Fragen an den Regierungsrat zu richten, um die Angelegenheit zielführender vorgehen zu können. Allenfalls führt der Vorstoß auch dazu, dass die beteiligten Parteien nicht einen Gerichtsentscheid abwarten, was sie im Übrigen abhängig sind, sondern miteinander eine geeignete Lösung zur Verbesserung der Verkehrssicherheit erzielt werden kann. Der Regierungsrat wird somit ersucht, folgende Fragen zu beantworten. Welche sind die genauen Gründe, die der Regierungsrat bzw. die Baudirektion veranlasst hat, in Birkla Tempo 30 auf dem Abschnitt Kantonstrasse der zugleich eine Passstrasse und eine Schliessungsstrasse für Gemeinde Spieringen und Unterschiech einzuführen. Hat der Regierungsrat abgeklärt, ob die verkehrsorientierten Strassen wie Kleisenstrasse, die eine Pass- und eine Schliessungsstrasse einen regen Durchgangsverkehr aufweist, der Tempo 30 sinnvoll ist, ja überhaupt zulässig ist? Wie viel Unfall ereignet sich in der Zeit von der Eröffnung des Verfahrens im Jahr 2014 bis heute? Wie erklärt sich, dass die Gemeinde Birkla und die Baudirektion trotz offenbar grossen Sicherheitsbedenken seit 2 Jahren ausser dem Zone 30-Verfahren überhaupt keine Massnahmen für zur Erhöhung der Sicherheit getroffen haben? Hat sich der Kanton Uri bei seinem Entscheid einzig durch die von der Gemeinde eingeholten Verkehrsgutachten gestützt oder hat sie einige Abklärungen wie Eigenscheinbesprechungen mit den betroffenen Bürgern vorgenommen? Hat der Kanton Uri eingehend mit der Möglichkeit von mildernden Massnahmen wie Versetzen von Fussgängerstreifen, Verbesserungen von Sichtweiten oder Reduktion von der Geschwindigkeit auf 40 befasst. Das unter der Berücksichtigung, dass die Phase Tempo 40 probeweise eingeführt worden ist, aber nach kurzer Zeit wieder abgebrochen worden ist. Ist der Kanton Uri bereit, auf die Einführung von der Tempo 30 Zone zu verzichten oder die Einführung zu sistieren und nochmals mit den sämtlich beteiligten Parteien sachliche Alternativmöglichkeiten zu prüfen. Unter Hinweis auf Artikel 127 von der Geschäftsordnung vom Landrat ersuche ich die meine Wenigkeit und noch 12 Mitunterzeichner die Beantwortung von diesen Fragen und danke bereits heute für die entsprechenden Bemerkungen. Danke.
Besten Dank, Herr Landrat Epp. Wir kommen zum letzten parlamentarischen Vorstoss von heute. Und das ist eine Interpellation von der SVP-Landratsfraktion Vereinbarkeit von außerkantonalen Nebenbeschäftigungen mit einer Führungsverantwortung innerhalb vom Kanton, vorgestellt vom Erstunterzeichneten Alois Arnold, 65. Herr Arnold, Sie haben das Wort.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Interpellation Vereinbarkeit von außerkantonalen Nebenbeschäftigungen mit einer Führungsverantwortung innerhalb des Kantons. Ausgangslage. Im Zusammenhang mit den angehäuften Überzeiten vom ehemaligen Polizeikommandant von der Kantonspolizei Uri wird das grosses Engagement in zahlreichen außerkantonalen Gremien erwähnt. Es wird beispielsweise bei der Verabschiedung vom Polizeikommandant im Latino mehrfach darauf hingewiesen, dass der Polizeikommandant in sehr vielen außerkantonalen Gremien, insbesondere in der Funktion im Schweizerischen Polizeiinstitut tätig sei. Folglich kann daraus abgeleitet werden, dass ein erheblicher Teil von den angehäuften Überstunden nicht zuletzt auf die außerkantonalen Nebenbeschäftigungen zurückzuführen sind. Um ein wichtiges Führungsorgan im Kanton Uri in der Zeit von seiner außerkantonalen Tätigkeiten innerhalb des Kantons nicht zur Führungsaufgabe zur Verfügung gestanden ist. Antrag. Gestützt auf den Artikel 28 von der Geschäftsordnung vom Urner Landrat ersucht die SVP-Fraktion den Regierungsrat um Beantwortung von folgenden Fragen. Erstens. Wer steht der Regierungsrat zur Frage, wer und in welchem Umfang die Erfährungsverantwortung von kantonalen Mitarbeitenden innerhalb in Bezug auf ausserkantonale Nebenbeschäftigungen wahrzunehmen ist? Zweitens, bestehen die Richtlinien für kantonale Angestellte, die in der Zeit ihrer ausserkantonalen Nebenbeschäftigungen nicht an angestammte Erfährungsaufgaben innerhalb des Kantons zur Verfügung stehen? Unterstehen die Stundenaufwendungen und die Abrechnungen an der Kontrolle? Drittens, sind oder ist weitere Mitarbeitende von der kantonalen Verwaltungen innerhalb einer Kaderfunktion in einem vergleichbaren Umfang wie der Polizeikommandant in ausserkantonalen Gremien in Nebenbeschäftigungen tätig? Wenn ja, wie in welcher Direktion und in welchem Umfang? Viertens, wie werden die ausserkantonalen Nebenbeschäftigungen finanziell abgegolten? Wenn ja, durch wen und wer erhalten die Entschädigungen? Fünftens, wie viele Stunden sind in den letzten 10 Jahren im Fall vom ehemaligen Polizeikommandant für das Schweizerische Polizeiinstitut oder eine vergleichbare ausserkantonale Tätigkeit aufgewendet worden? Sechstens, wird dem Polizeikommandant die Nebenbeschäftigungen ausserhalb vom kantonalen Gehalt zusätzlich finanziell entschädigt? Wenn ja, in welchem Umfang für die letzten 10 Jahre und werden die Entschädigungen nicht versteuert? Siebtens, werden für die Überstunden zusätzliche finanzielle Mittel vom Kanton ausgelöst? Wie Samstags oder Nachtzulagen. Achtens, in den Medien ist von rund 3000 Überstunden drin. Wie hoch ist der effektiv ausgezahlte Betrag? Und werden weitere Zuwendungen ausgelöst? Neuntens, wie beurteilt der Regierungsrat die Schlussfolgerungen, dass nicht zuletzt die Nebenbeschäftigungen und die Anhäufungen von zahlreichen Überstunden ausgelöst, um zu einem wichtigen Führungsorgan in der Zeit von ausserkantonalen Tätigkeiten nicht für angestammte Führungsaufgaben innerhalb des Kantons zur Verfügung gestanden ist. Im Sinne der Transparenz gegenüber dem Volk dankt die SVP-Fraktion dem Regierungsrat für die Beantwortung dieser Fragen. Ich danke dem zweiten Unterzeichner, Hans-Heiri Ziegler, Silene.
Besten Dank, Herr Landrat Arnold. Die Vorstösse gehen jetzt zur Beantwortung an den Regierungsrat und Sie werden es merken oder haben es gemerkt, die Arbeit geht uns nicht aus in die Zukunft. Wir kommen zum nächsten Geschäft. Zentralschweizer Fachhochschulvereinbarung, Berichterstattung zum Leistungsauftrag von der Hochschule Luzern, Fachhochschule Zentralschweiz für die Jahre 2013 bis 2015. Wem darf ich das Wort erteilen? Frau Landrätin Giesler, Sie haben das Wort.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Damen und Herren, stellvertretend für alle Fraktionen mache ich das Votum zum Bericht und Antrag vom Regierungsrat an Landrat zur Zentralschweizer Fachhochschulvereinbarung. Berichterstattung zum Leistungsauftrag von der Hochschule Luzern, FH Zentralschweiz, für die Jahre 2013 bis 2015. Der vorliegende Bericht ist von der Fachhochschulleitung und dem Fachhochschulrat erstellt, vom Konkordatsrat verabschiedet und am 16. Juli 2016 vom Regierungsrat vom Kanton Uri genehmigt worden. Der Auftrag vom Landrat besteht darin, den Bericht zur Kenntnis zu nehmen. Fraktionen teilen die gemachten Feststellungen vom Regierungsrat vom Kanton Uri. Die gesättigten Märkte, die knappen Finanzen und die demografische Entwicklung sind herausfordernd, nicht nur für die Hochschule Luzern. Der Landrat anerkennt, dass die Hochschule Luzern ein wichtiger gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und kultureller Impulsgeber für die Zentralschweiz ist. Er schätzt, wie der Bericht ebenfalls aufzeigt, dass der Leistungsauftrag sich für die mittelfristige Steuerung der Hochschule Luzern durch den Trägerkanton bewährt. Der Landrat wird beiden Anträgen vom Regierungsrat zustimmen.
Auch der Kommentar wird verdankt. Wird das Wort noch von der Kommission, von der Bildungs- und Kulturkommission gewünscht, Frau Arnold. Sie haben das Wort.
Bericht und Antrag vom Regierungsrat an Landrat zur Zentralschweizer Fachhochschulvereinbarung, Berichterstattung und Leistungsauftrag von der Hochschule Luzern, Fachhochschule Zentralschweiz für die Jahre 2013 bis 2015. Wie Claudia schon gesagt hat, ist das eine Kenntnisnahme. Die Bildungs- und Kulturdirektion hat an ihrer Sitzung vom 4. Oktober die vorliegenden Berichte beraten, dem Antrag von der Regierung zugestimmt und beantragt, auf das Geschäft einzutreten. Es ist der erste Bericht zum Leistungsauftrag von der Hochschule Luzern seit Inkrafttreten der neuen Zentralschweizer Fachhochschulvereinbarungen vom 1. Januar 2013. Da Sie alle den Bericht und Beilage zum Eigenstudium bekommen haben, beschränke ich mich auf die Fragen und Beantwortung, die an unserer Sitzung von der Bildungskommission gestellt, respektive beantwortet worden sind. Was bedeutet, die gesteckten Ziele sind grossmehrheitlich erreicht worden? Der gesamte Konkordatsrat sowie die Regierung stellen fest, dass die Umsetzung mit Vorgaben sehr anspruchsvoll ist. Der Spardruck ist klar spürbar. So wie Bauprojektentscheid, wo Hemden nicht im Ganzen bewilligt werden können. Im Wissen, dass Bauten eine Ausstrahlung, zur Ausstrahlung gehören, respektive notwendig sind. Die Leistungsvorgaben sind grundsätzlich erfüllt, heisst im Bericht vom Regierungsrat. Wie ist das zu verstehen? Die Formulierung ist gewählt, da die Vorgabe beim Selbstfinanzierungsgrad nicht erreicht hat werden können und der Anteil von der Forschung bei 21% und nicht bei 20% gelegen ist. Die Beratung von der BILAG hat mit Prof. Dr. Xavier Bühler, stellvertretender Rektor der Hochschule, stattgefunden. Er hat uns die Berichterstattung zum Leistungsauftrag vorgestellt und Antwort auf die Fragen gegeben. Zum Beispiel, wie viele Ausländer an der Hochschule Luzern studieren? Das ist unterschiedlich. Der grösste Teil studiert im Departement Musik mit 20-30%. In den übrigen Departementen liegt der Anteil unter 5%. Nationale und internationale Netzwerke sind in der globalisierten Welt immer wichtiger geworden. Wichtig ist, die Ausländer zahlen die üblichen Studiengebühren, der Bund zahlt die Fachhochschulbeiträge. Die Hochschule Luzern pflegt eine enge Beziehung zu Universitäten und Institutionen in ganz Europa, Asien und Amerika. Studierende haben die Möglichkeit, 1 bis 2 Auslandssemester an Partnerinstitutionen zu absolvieren. Das im Rahmen des Erasmus. Wirken sich die sinkenden Schülerzahlen an den Volksschulen auch auf die Studierenden aus? Demografie ist spürbar. Teilweise wird sie durch Migration kompensiert. Gleichzeitig streben aber mehr Personen eine professionelle, qualifizierte Ausbildung an. Insgesamt rechnet man mit stabilen Zahlen. Hat sich das Durchschnittsalter der Studierenden verändert? Es ist eher tiefer geworden. Die Schuldisziplin ist gestiegen und das Alter der Studierenden ist zwischen 24 und 28. Und wie werden die schon angedehnten Sparmaßnahmen umgesetzt? Sparaufträge sind schon in den letzten 5 bis 7 Jahren gemacht worden. Die aktuellen Sparvorgaben können aber nicht mehr mit kleinen Massnahmen erfüllt werden und werden wehtun. Es gibt verschiedene Massnahmen. Jedes Departement hat einen Sparauftrag von rund 1 Million bekommen. Für das 2017 sind Sparvorgaben bei 5 Millionen und für das Jahr 2018 bei 10 Millionen Franken. Das sind grosse Herausforderungen für die Zukunft. Bildungs- und Kulturdirektion beantragt am Landrat den Bericht und Antrag vom Regierungsrat zur Zentralschweizer Fachhochschulvereinbarung Berichterstattung Leistungsauftrag von der Hochschule Luzern, Fachhochschule Zentralschweiz für die Jahre 2013, 2015 zur Kenntnis nehmen und hat folgenden Beschluss. Ich glaube, da muss ich nicht noch einen Job lassen, da tust du ja. Wir sind eigentlich der gleichen Meinung als der Regierungsrat.
Besten Dank, Frau Landrätin Arnold. Wird das Wort weiter verlangt? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir zum Bericht und Antrag vom Regierungsrat. Erstens Kurzbericht. Bevor wir zum Antrag gehen, kommen wir in Beilage Berichterstattung, Leistungsauftrag. Das möchte ich als Ganzes diskutieren. Dann zum Anhang. Sind Fragen zum Anhang? Auch das scheint nicht der Fall zu sein. Dann gehen wir zurück zum Antrag. Dass das Geschäft unbestritten ist, würden wir beide Anträge in einer Abstimmung durchführen, sofern keine andere Wortmeldung dazu ist. Also, wer einverstanden ist, Berichterstattung von der Hochschule Luzern, Fachhochschule Zentralschweiz zum Leistungsauftrag 2013 bis 2015 ohne Wertung zur Kenntnis nein wird und zweitens Sekretariat vom Landrat beauftragen will, Kenntnisnahme von der Berichterstattung durch den Landrat vom Kanton Uri im Sekretariat vom Konkordat von der Hochschule Luzern, Fachhochschule Zentralschweiz mitzuteilen, soll das mit der Plus-Taste bestätigen, wer dagegen ist, mit der Minus-Taste und bei Enthaltungen Null-Taste zu drücken. Die Abstimmung ist gelaufen. Sie haben einstimmig mit 59 Ja dem Antrag zugestimmt. Wir kommen zum nächsten Traktandum, Rechenschaftsbericht über die kantonale Verwaltung vom Kanton Uri für die Jahre 2014 und 2015. Wem darf ich hier das Wort erteilen? Das Wort geht an Herr Landrat Blöchlinger, Präsident der Staatspolitischen Kommission. Sie haben das Wort.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Die kantonale Verwaltung erstellt alle 2 Jahre einen umfassenden Rechenschaftsbericht. Der Bericht gewährt einen detaillierten Einblick in die Tätigkeit der Regierung und der Verwaltung. Die Staatspolitische Kommission hat gemäss Artikel 53 der Geschäftsordnung vom Landrat den vorliegenden Rechenschaftsbericht über die Jahre 14 und 15 geprüft. Dank der Tabellen und dem klaren Text ist der Bericht in den meisten Kapiteln übersichtlich gestaltet. Wobei die Darstellung von statistischen Zahlen in Tabellenform bei einzelnen Departementen noch optimiert werden könnten. Im Rahmen von ihrer gründlichen Auseinandersetzung mit dem Rechenschaftsbericht hat die Kommission auch das Mal einige Detailfragen schriftlich an die Direktionen gestellt und vertieft Auskunft bekommen. Die Kommission hat ausführliche Antworten zu Fragen wie nach dem Agglomerationsprogramm der Grund für das Auseinanderklaffen von Schülerzahl und Kosten, am Stand vom internen Kontrollsystem IQS von der Verwaltung und zu Zahlen im Asylwesen bekommen. Selbstverständlich ist auch eine Frage zur Thematik Grossraubtier gestellt worden. Wir können also beruhigt sein. Mündlich sind die Kommission zu Fragen von der Präventionskampagne Jugendmedienschutz zu Gefahren im Umgang mit Medien und von der Zusammenarbeit von Berufsschule und Primar- bzw. Oberstufe Auskunft gegeben worden. Die Kommission wird zu einzelnen Themen in kommenden Sitzungen noch vertieft mündlich Auskunft bekommen. Der Bericht zeigt, dass die Verwaltung wertvolle Arbeit zum Wohl der Urner Bevölkerung leistet. Dafür dankt die Staatspolitische Kommission dem Regierungsrat und allen Mitarbeitenden in der Verwaltung für ihren Einsatz. Leider lässt der Bericht aber eine selbstkritische Würdigung von der Arbeit in den Departementen vermissen. Über Zielvorgabe, erreichte Ziel, Effizienzsteigerungen, aber auch offene Potenzial gibt der Bericht keine Auskunft. In Anbetracht der Sparhaltung vom Landrat und vom Urner Volk erwartet die Kommission diesbezüglich einen wesentlich selbstkritischeren Bericht für die Jahre 16 und 17. Die Selbstkritik dient der Vertrauensbildung zwischen Politik und Verwaltung und darf bzw. muss auch Erreichtes würdigen. Also Kritik darf ruhig dann auch positiv ausfallen. Noch Erläuterungen zu diesen zwei Anträgen, die abweichend ist von Seiten der Staatspolitischen Kommission. Gemäss Abklärungen von der Staatspolitischen Kommission sind zu den beiden Vorstössen von Ottmar Zgrad-Gätighusen und Thomas Arno Pflöhle am Landrat kein Bericht vorgelegt worden. Nach der Überweisung von einem Postulat hat der Regierungsrat grundsätzlich am Landrat den Bericht zu unterlegen nach Artikel 119 Geschäftsordnung. Der wird dann im Rat zur Diskussion traktandiert. Artikel 134 Geschäftsordnung. Sind Postulate erfüllt oder nicht mehr weiter zu bearbeiten, so kann der Landrat darüber beim Abschreiben vom Rechenschaftsbericht entscheiden. Aus staatspolitischer Sicht kann die Kommission die Abschreibung von diesen zwei Geschäften nicht beantragen. Für den Rat da innen können aber Überlegungen bezüglich der Aktualität und der Verarbeitung in anderen Berichten für eine Abschreibung sprechen. Wir würden das gerne der Politik überlassen. Ich danke für die Aufmerksamkeit und nochmal für die hervorragend geleistete Arbeit beim Kanton und Regierung. Danke.
Besten Dank. Präsident von der STAKO, wird das Wort weiter verlangt? Das Wort geht an Landrat Pius Käsli. Lehle.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich darf das gemeinsame Votum über alle Fraktionen halten zum Rechenschaftsbericht über die kantonale Verwaltung vom Kanton Uri für die Jahre 2014 und 2015. Aufgrund der Rückmeldungen sollte die Eintreten unbestritten sein. An drei staatspolitischen Sitzungen haben wir den Rechenschaftsbericht von der kantonalen Verwaltung bearbeitet. Daraus haben sich nach der ersten Lesung ca. 60 Fragen ergeben, die wir an die jeweiligen Direktionen zur Beantwortung übergeben haben. Im Grundsatz ist zu sagen, dass die kantonale Verwaltung gute Arbeit leistet. Dafür möchte ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern herzlich danken. Es muss aber auch beachtet werden, dass Veränderungen stetige Begleiter in allen Bereichen sind. Das heisst, wir dürfen uns nicht auf dem Bewährten ausruhen und abwarten, sondern wir sollten uns ständig im Neuen stellen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Besten Dank, Herr Landrat Käsli. Wird das Wort zum Eintreten weiter verlangt? Herr Landamann. Entschuldigung, Herr Landemann.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich nehme natürlich den Dank von der Stadt und jetzt da von den beiden Sprechenden sehr gerne entgegen. Die geleistete Arbeit, die die Verwaltung gemacht hat, ist sicher anspruchsvoll, streng und ist immer zugunsten vom Kanton ausgerichtet. Sie leistet erfolgreiche Arbeit, sie tut aber ihre Arbeit auch sehr gerne ausführen. Und der Einsatz im öffentlichen Dienst, der muss ja auch in Zukunft attraktiv bleiben. Der Kanton muss also mit allen Mitteln dafür sorgen, dass wir sicher auch einen begehrten Arbeitgeber bleiben können. Nur so können wir nämlich auch gemeinsam unsere Leistung dann auf der Höhe von der Gegenwart erbringen und uns natürlich dann auch gleichzeitig für die Zukunft wappnen. Die aktuellen Herausforderungen, die der Kanton einseits zu meistern hat, die ist uns allen klar. Die Regierung ist aber überzeugt, mit der Verwaltung zusammen, aber auch mit Ihnen zusammen, ganz bestimmt die Herausforderungen, die Veränderungen in einem positiven Sinn können anzugehen. Ich danke der Stadt ganz herzlich für die gute Zusammenarbeit, die ich ebenfalls während dem Jahr pflegen mit Ihnen. Sie sind offen, kritisch, aber immer fair und sehr aufbauend mit Ihren Voten gewesen. Ich werde sicher die Voten, die jetzt da auch gesprochen worden sind, wo Anregungen sind, wie es verändert könnte werden, in dem Rechenschaftsbericht aufnehmen, weiterleiten und wir können das eine oder andere sicher auch verbessern. Ich möchte meine Aussagen abschließen mit drei Zitaten, die ich da kurz Ihnen zum Besten geben. Ich habe keine Angst vor dem Morgen, denn ich habe das Gestern begriffen. Und ich liebe das heute. Zweite Zitat. Erkläre die Vergangenheit, erkenne die Gegenwart, sage die Zukunft voraus. Und das dritte Zitat. Die Zukunft ist kein Geschenk, sondern ein Erfolg. Wir alle sind, glaube ich, gemeinsam auf dem Weg, dass wir ein Erfolg für den Kanton Uri auch in Zukunft reinholen wollen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Unterstützung und ich kann Ihnen sagen, die beiden Vorstösse, die abgeschrieben werden können oder vielleicht nicht werden abgeschrieben, werden von den Vorsteher von der Direktion, Baudirektion und Gesundheitsdirektion dann noch ganz kurz angesprochen. Danke für die Aufmerksamkeit.
Besten Dank, Herr Landamann. Eintreten ist nicht bestritten und gilt als beschlossen. Wir kommen zum Bericht und Antrag vom Regierungsrat an Landrat zum Rechenschaftsbericht über die kantonale Verwaltung vom Kanton Uri für die Jahre 2014 und 2015. Wir haben hier die Broschüre bekommen und möchte fragen, sind da noch Erläuterungen gewünscht, sind da noch irgendwelche offene Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir zu den Anträgen. Wir haben zwei Anträge. Wir haben den Antrag von der Regierung und haben den Antrag von der staatspolitischen Kommission. Der Baudirektor Nager hätte noch gerne etwas zu dem Antrag von diesen ausstehenden Postulat noch gerne erläutern. Herr Regierungsrat Nager, Sie haben das Wort.
Ja, Frau Landratspräsidentin, geschätzte Damen und Herren, ich wollte meinen Auftritt gar nicht verpassen, darum habe ich das schon zweimal gestreckt. Erlauben Sie mir noch ein paar Überlegungen zu dem Postulat von Ottmar Zgraken. Das ist jetzt auf den Tag 10 Jahre und 2 Tage alt. Das ist eingereicht worden am 14. November 2006. Dennzumal sind 4 Punkte gefordert worden. Das eine war, ein Nutzungskonzept zur Erarbeitung und Umsetzung aufzuzeigen. Der zweite Punkt war, die notwendigen Perimeter zu definieren. Der dritte Punkt war, die Massnahmen gemäss der Verordnung über die Sicherstellung der Trinkwasserversorgung in Notlagen zu erarbeiten und die Umsetzung aufzuzeigen. Und das vierte war das Wurbegehren im Zusammenhang mit der Konzessionserteilung in der Zwiermatte. Grundsätzlich ist es so, dass die Versorgung von der Bevölkerung mit qualitativ einwandfreiem Trinkwasser eine Aufgabe der Gemeinden ist. Zur Erfüllung dieser Aufgaben braucht es ein umfassendes Nutzungskonzept. Es braucht eine Ausscheidung der notwendigen Perimeter. Und das ist nicht Sache vom Kanton, sondern von der Gemeinde. Die Überarbeitung von der Überprüfung von der Versorgungssicherheit im Gebiet unteres Rheinstal, insbesondere aber auch deren am Wur zusammengeschlossenen Gemeinden, hat zwischenzeitlich stattgefunden. Das Anliegen ist eigentlich in diesem Postulat erfüllt. Bei Bedarf stehen die Grundlagen beim Amt für Umweltschutz zur Verfügung. Das sind Gewässerschutzkarten, Quelltaster und Grundwasserüberwachungen, die da zur Verfügung stehen, wenn Sie das einsehen wollen. Dann der dritte Punkt, das ist dann die Verordnung über die Sicherstellung der Trinkwasserversorgung in Notlagen, das sogenannte VTN. Da haben die Kantone das zwischenzeitlich umgesetzt und für die Trinkwasserversorgung in Notlagen ist die Verantwortung beim Kanton. Das Konzept ist ebenfalls erarbeitet und auch die Massnahme ist mittlerweile erfüllt. Der Regierungsrat hat das Konzept für Trinkwasserversorgung in Notlagen im Dezember 2015 verabschiedet. Gemäss dem Konzept müssen die Gemeinden ein sogenanntes Notfallheft für Trinkwassernotlagen erstellen. Die Erarbeitung die läuft aktuell. Bis im März 2017, also bis nächstes Jahr, sind die dann beim AFU einzureichen und durch die Überprüfung vom AFU wird dann nachher das Ganze eigentlich umgesetzt auf kommunaler Stufe, das heisst die jeweiligen Notfallorganisationen. Der vierte Punkt ist das Wurbegehren im Zusammenhang mit der Konzessionserteilung in der Zwiermatte, dass man die insistieren würde. Das Geschäft ist eigentlich auch erledigt. Somit beantrage ich Ihnen hier, dass Sie das Postulat abschreiben würden. Besten Dank.
Sie haben die Ausführungen vom Herrn Baudirektor gehört, wird jetzt das Wort zu dem Postulat Ottmar zu Kraken noch einmal verlangt. Dann würde ich darüber abstimmen. Wer der Antrag von der STAKO, das Postulat nicht abzuschreiben, möchte unterstützen, soll das mit der Plus-Taste bestätigen. Wer der Antrag von der Regierung möchte unterstützen, das Postulat abzuschreiben, soll das mit der Minustaste bestätigen. Wer sich der Stimme enthalten will, tut das mit der Nulltaste bestätigen. Die Abstimmung ist gelaufen. Sie haben mit 15 Ja zu 39 Nein bei 4 Enthaltungen entschieden, den regierungsrätlichen Antrag zu unterstützen und das Postulat vom Ottmar zu Kraken abzuschreiben. Wir kommen zum nächsten Punkt, zum Postulat Thomas Arnold Flüelen. Frau Regierungsrätin Bär, Sie haben das Wort.
Frau Landratspräsidentin, geschätzte Damen und Herren, ich tue Ihnen gerne den aktuellen Stand zum Postulat Thomas Arnold noch darlegen. Eingereicht worden ist das Postulat am 20. Dezember 2006. Wir sind im Moment auf folgendem Stand. Am 1. September hat der Regierungsrat, 1. September 2009 hat der Regierungsrat gesucht beauftragt, die Entscheidungsgrundlagen für den Umgang mit dem Klimawandel zu erarbeiten. Mit diesem Regierungsbeschluss soll dann auch das Postulat können beantwortet werden. Am 13. September 2011 hat der Regierungsrat die Klimastrategie vom Kanton Uri dann auch verabschiedet. Die genaue Bezeichnung heisst der Umgang mit dem Klimawandel, Klimastrategie des Kantons Uri. Gleichzeitig hat der Regierungsrat dann auch den Massnahmenplan in Auftrag gegeben. Im 2013 ist der Klimabericht Urschweiz abgeschlossen worden und hat auch in der Öffentlichkeit vorgestellt werden. In einem internen Bericht zu dieser Massnahmenplanung und zusammen mit den betroffenen Fachstellen vom Kanton sind dann auch die weiteren Arbeiten an die Hand genommen worden. Das heisst, die Erstellung der Wasserknappheitskarte. Und die muss erstellt werden in Zusammenarbeit mit den AKV-Kantonen, also mit den Kantonen rund um den Vierwaldstättersee. Die Wasserknappheitskarte ist jetzt in der Endphase und sollte demnächst können abgeschlossen werden. Ausstehend ist noch der Bericht über die möglichen Massnahmen und das weitere Vorgehen. Das ist in Zusammenhang aber mit dem Auftrag, auch, den der Bund sich selber gegeben hat, nämlich es hat eine eigene Klimastrategie gestartet und die Arbeiten, die im Kanton gemacht werden müssen, sind in einem engen Zusammenhang, weil wir müssen die Arbeiten mit jenen vom Bund können koordinieren und abgleichen. Es ist also so, dass der abschließende Bericht noch ausstehend ist. Wir gehen davon aus, dass bis im 2018 das ganze Thema Umgang mit dem Klimawandel kann abgeschlossen werden und damit das Postulat, das tun Sie bitte entscheiden, im Moment noch nicht ganz zu Ende geführt ist.
Besten Dank für die Ausführungen von der Regierungsrätin Bär. Das Wort wird verlangt vom Herrn Landrat Rudi Zgragen.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wir hatten zwei Sachen in dem Moment gehabt, zum Abschreiben, das vom Baudirektor, wenn er es begründet hat, das ist die Arbeit, die sind tatsächlich erledigt. Über das müssen wir nicht mehr diskutieren, aber es gehört normal einfach einen Bericht dazu, dann wird das abgeleitet. Wenn wir in der Stadt kommen, dortige Sachen nicht diskutieren und ihr müsst sie nicht nachher vermutlich mühsam hinten nachher noch aufschaffen und uns die mündlichen Berichte, was der Baudirektor jetzt gesagt hat. Das Postulat von der Abschreibung vom Herr Landrat Arnold, denke, das können wir wirklich nicht abschreiben. Das spielt doch keine Rolle, wenn wir das Land stehen lassen. Wie Frau Bär gesagt hat, dass wir das ja erst bis im 2018 nachher alle die Berichte beieinander hat. Und dann gehe ich also davon aus, dass man es dann abschreiben kann. Und ich bitte Sie, sehr geschätzte Damen und Herren, an dem nicht zuzustimmen, sondern am Antrag von der Stadt. Danke.
Besten Dank. Das Wort wird nicht mehr weiter verlangt. Dann komme ich auch hier zur Abstimmung. Wer dem Antrag von der STAKO folgen will, das Postulat Thomas Arnold Flöhle nicht abzuschreiben, soll das mit der Plus-Taste bestätigen. Wer das Postulat gemäss Regierungsrat will abschreiben, soll das mit der Minus-Taste bestätigen. Bei Enthaltungen drücken Sie bitte die Null-Taste. Die Abstimmung ist gelaufen. Sie haben mit 53 Ja-Stimmen bei 5 Nein-Stimmen entschieden, dass das Postulat von Thomas Arnold nicht abgeschrieben wird. Die STAKO schlägt Ihnen vor, eine weitere Motion abzuschreiben. Das ist die Motion von Georg Simme zur zweiten Lesung. Wird da das Wort verlangt? Wir gehen davon aus, dass das auch unbestritten ist, dass wir das so können abschreiben. Dann komme ich zu den Anträgen. Gestützt auf einen Antrag beantragt der Regierungsrat dem Landrat, folgenden Beschluss zu fassen. Der Rechenschaftsbericht über die kantonale Verwaltung des Kantons Uri für die Jahre 2014 und 2015 wird genehmigt. Wer dem will zustimmen, soll das bitte mit der Plus-Taste bestätigen. Wer dem nicht zustimmt, mit der Minus-Taste, bei Enthaltungen Null-Taste. Die Abstimmung ist gelaufen. Sie haben einstimmig mit 58 Stimmen dem Antrag zugestimmt. Zweitens, wir haben die parlamentarischen Vorstösse, die auf den 1. Januar 2016 als formell und materiell erledigt sollen abgeschrieben werden. Sind da noch irgendwelche Wortmeldungen? Entschuldigung, der Herr Landrat und Stakopräsident Pascal Blöchlinger, Sie haben das Wort.
Ich habe abgestimmt, anstatt gedruckt. Sehr geehrte Frau Präsidentin, wir haben jetzt vor über die Motion George Simmer noch nicht abgestimmt, dass wir die das gerade da rein nehmen würde und zu erwähnen. Das ist definitiv der Fundtisch.
Besten Dank für den Hinweis. Wird so aufgenommen, dass wir die Motion Georg Simmer zur zweiten Lesung auch würde gerade in die parlamentarischen Vorstösse aufnehmen. Dann kommen wir zur Abstimmung, und zwar gemäss Detailberatung. Wir würden die parlamentarischen Vorstösse gemäss der Bestimmung, die wir jetzt vorher entschieden haben, also das Postulat Georg Simmer aufzunehmen, zum Abschreiben, und das Postulat Thomas Arnold beizubehalten und das Postulat Ottmar Zgracke abschreiben. Wer mit dem Antrag, also die in der Beilage aufgeführten parlamentarischen Vorstösse gemäss Detailberatung jetzt auf den 1. Januar 2016 als formell und materiell erledigt will abschreiben, soll das mit der Plus-Taste bestätigen. Wer das nicht will, mit der Minus- und bei Enthaltung die Null-Taste. Auch hier ist die Abstimmung gelaufen. Sie haben mit 57 Ja bei einer Enthaltung der Abschreibung von diesen Vorstössen zugestimmt. Ich erlaube mir jetzt, die Zeitsession zu unterbrechen für die Kaffeepause bis am 10 Uhr. Wie gesagt, die Ratsleitung trifft sich mit den Gästen aus dem Kanton Thurgau im Bannersaal. Besten Dank.